Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß!
Ich freue mich heute sehr auf einen ganz besonderen Gast, den ich früher schon im Fernsehen mir angucken durfte und jetzt einfach mit Videokonferenz zugeschaltet ist. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen, Julia Schwarzbach.
Hallo alle zusammen.
Julia, es gibt jetzt mit Sicherheit den einen oder anderen, der sagt, es gibt den einen oder anderen, der sagt, war das nicht mal die Julia? Deswegen fangen wir, glaube ich, einfach mal so an. Du erzählst ein bisschen was über dich und was du mal so gemacht hast, beziehungsweise immer noch machst.
Ja, also ich bin die Julia Schwarzbach. Viele kennen mich ja auch noch unter dem Namen Julia Rode. Damit hat eigentlich meine Sportkarriere begonnen. Ich habe mit 12 ungefähr angefangen, Gewichtheben zu machen und habe das ja über 15 Jahre eigentlich professionell, kann man sagen, betrieben. Und ja, wo mache ich weiter? Ich bin tatsächlich mit 14 das erste Mal auf internationaler Bühne gestanden. Das hat mir so die Motivation gegeben, Gewichtheben weiterzumachen, weil es ist ja immer noch eine Randsportart und auch oft negativ behaftet durch Doping. Und habe es tatsächlich geschafft, zweimal zur Olympia zu fahren, 2008 in Peking, 2012 in London. War 2016 eigentlich kurz davor, hatte meine Olympianorm gemacht, allerdings eine Gewichtsklasse tiefer, als ich bisher damals zu Hause war, und habe das irgendwie mental und körperlich dann doch nicht mehr auf die Kette gebracht und hatte aber auch Frieden damit geschlossen, weil ich meine sportlichen Ziele erreicht habe, und habe dann 2016 meine Karriere sozusagen beendet und bin ja jetzt eigentlich nur noch, was heißt nur noch, aber für die Bundesliga in Speyer auf der Bühne. Und ja, mal schauen, wie lange das noch geht.
Wenn man dir manchmal so zuschaut, gerade in den aktuellen Wettkämpfen, ich war ja kürzlich erst bei dir da, da könnte man so sagen, oh ja, das ist so eine Freizeitsportlerin, die zum Spaß mal noch die Langhantel in die Hand nimmt und aber trotzdem halt noch super Leistungen bringt. Ist total witzig, wenn man das einordnen kann und weiß, woher du kommst und was du schon alles sportlich erreicht hast. Das ist echt verrückt. Aber ich frage vielleicht mal ganz kurz, weil du jetzt gerade angeschnitten hast, dass du mit 14 zum ersten Mal auf dem Wettkampf oder auf dem internationalen Wettkampf auch warst. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wie kamst du überhaupt dazu, Gewichtheben anzufangen? Also war das einfach bei euch damals so, haben das jeder gemacht, so wie Handball oder Fußball, oder wie war das?
Eigentlich war es so, dass ich ja, also es war ja so eine Geschichte, die überall immer in den Zeitungen stand. Ich habe ja vorher Turniertanzen gemacht, so das Klassische, was halt Mädchen so machen, und habe dann tatsächlich aber irgendwas Neues gesucht. Viele haben das immer in Verbindung gebracht, weil mein Onkel damals Gewichtheben gemacht hat, hatte aber keinerlei Zusammenhänge und hatte damals einen Schulfreund, der das gemacht hat, und hat gesagt, ach komm, noch einfach mal mit, und dann habe ich das ausprobiert. Und mein Trainer, mit dem ich eigentlich meine größten Erfolge gefeiert habe, der Thomas Faselt, der hat damals gesagt, nee, Julia, ich trainiere dich nicht, ich möchte aus einer Tänzerin keine Gewichtheberin machen. Und es hat tatsächlich ein Jahr gedauert, bis ich ihn überzeugen konnte, dass ich doch Talent habe und vor allem ehrgeizig bin. Und habe dann mit einem anderen Vereinstrainer begonnen und habe dann wirklich ein Jahr später der Erfahrung gesagt, da ist schon Talent da. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben und habe halt auf viele andere Sachen verzichtet, aber würde es genauso wieder machen.
Das, also das hört man ja auch nicht so oft. Man hört ja eigentlich dann eher, dass manchmal Trainer oder von einem Verein einfach Vereinsvorstände oder so dann sagen, hey, derjenige ist talentiert, der sollte weitermachen. Also der Weg, dass du jetzt zum Beispiel erstmal dich anpreisen musstest und sagen musstest, ich trainiere mich auf jeden Fall. Also das hat man auch schon gehört, ist aber mit Sicherheit eher der weniger moderne Fall, dass die Leute also wirklich auf die Trainer zugehen. Und die Tatsache, dass er aus der Tänzerin keine Gewichtheberin machen wollte, hat natürlich am Endeffekt auch, glaube ich, eine ganz gute Auswirkung gehabt auf dich, denn du bist ja eher schmal und schlank gebaut, was es aber auch auf der anderen Seite fürs Gewichtheben und die Leute, die sich ein bisschen auskennen, wissen es, eigentlich je leichter man ist, desto schwerer wird's. Kannst du das so bestätigen?
Ja, irgendwie schon, ne? Es ist halt, man kann ja auch schon sagen, dass die leichteren Gewichtsklassen ja auch gar nicht so lang Gewichtheben machen können, ne? Weil es ja einfach auch viel mehr auf die Knochen geht. Was ich jetzt aber eigentlich auch nicht bestätigen kann, weil ich keinerlei schweren Verletzungen hatte in der Zeit. Und die leichten Gewichtsklassen werden halt immer auf den Hintergrund gedrückt, kann man schon fast sagen, weil Gewichtheben wird immer mit schweren und großen Frauen eigentlich in Verbindung gebracht. Und es ist eigentlich schade, wenn man überlegt, dass die leichte Gewichtsklasse unter 50 ist und
die Leute abartiges leisten. Hübsch
aussehende, gut gebaute Frauen sind, alles. Natürlich auch schwerere, das steht jetzt außer Frage, aber steht halt doch ein bisschen im Schatten, dass es halt eine Gewichtsklassensportart ist.
Ja, man sieht es ja leider immer wieder auch bei anderen Sportarten, aber jetzt gerade im Gewichtheben, ne, die leichteren kommen dann in den ersten Wettkampftagen und dann sonntags, wenn dann jeder Zeit hat, um zu gucken, kommen dann natürlich die Schwergewichte ran. Das ist echt ein bisschen, das ist aber natürlich auch der medialen Aufmerksamkeit geschuldet. Die Leute wollen eben diese krassen Gewichte und so weiter sehen.
Ja, die wollen halt viel Gewicht. Bei Männern und natürlich auch bei Frauen, ne?
Ja, vielleicht ganz kurz, bevor wir auf so ein paar Thematiken noch speziell in der Sportart von dir eingehen. Wann hat es angefangen dann, dass sich das Ganze auch so in eine professionelle Karriere entwickelt hat? Du hast ja mir vorhin erzählt, du hast vorher auch schon mal in einem anderen Bereich auch nochmal gearbeitet und vermutlich auch Ausbildung gemacht. Ist das dann, kam das so ein bisschen parallel oder hat es sich übereinander überlappt? Oder wie war das?
Also ich bin ja noch zur Schule gegangen und dann stand ja nur der Abschluss vor der Tür und die Frage, macht man jetzt vielleicht ein Fachabitur weiter oder geht man jetzt zur Bundeswehr? Damals gab es die Polizei noch nicht, also da gab es nur die Bundeswehr. Und ich sag mal so, ich war damals gerade 17 geworden. Da war es natürlich die Entscheidung nicht schwierig. Gehe ich jetzt zur Schule oder kann ich jetzt mein Hobby zum Beruf machen und verdiene dann nebenbei noch viel Geld? Ja. Das war ja für eine 17-Jährige ist das ja schon, auf jeden Fall überwiegt, viel Geld oder Geld zu verdienen. Ja. Und somit bin ich dann mit 17 von zu Hause ausgezogen. Dann 600 Kilometer weit von meinem Heimatort hier nach Leim ans Bundesleistungszentrum. Ja, und da hat es dann eigentlich angefangen, natürlich noch professioneller zu werden. War aber eigentlich nie so, also ich war immer so die Nummer 2, 3, vielleicht sogar 4. Aber es hat halt gereicht für den Platz in der Bundeswehr, um da gefördert zu werden. Und tatsächlich hat es dann angefangen 2008, Anfang des Jahres, dass es hieß, wir haben eigentlich keine Chance auf Olympia. Da gibt es noch 2 andere, die sind besser als du. Wir können aber versuchen, die Gewichtsklasse zu wechseln, damals noch aktiv in der bis 58er. Und dann hat sich irgendwie mit diesem Gewichtsklassenwechsel. Der Körper verändert sich ja auch, wenn man älter wird, der Babyspeck verschwindet und somit war das dann auch total einfach für mich. Und dann hat sich mit diesem Wettkampf 2008, mit dieser Europameisterschaft, wo ja quasi der letzte Wettkampf war, um sich für Olympia zu qualifizieren, hat sich irgendwie mein komplettes Sportlerleben geändert. Ja, ich war dann auf einmal die Einzige, die zu Olympia fährt und ich konnte es irgendwie gar nicht so realisieren. Und dann ging das einfach so schnell. Ja. Und dann war ich halt auf einmal bei Olympia dabei und konnte das immer erst gar nicht so realisieren. Auf jeden Fall, ja. Und dann war das eigentlich so richtig professionell. Also wirklich alles hinten angestanden.
Ich muss mal gerade kurz einhaken, weil du gerade die EM 2008 auch erwähnt hast und ich gelesen habe in deiner Bio auch so ein bisschen, dass dieser Wettkampf wohl auch, also dass diese Überraschung, die du auch eben gerade schon leicht angefangen hast, eigentlich damit zu transportieren, dass das wirklich sehr überraschend alles war.
Ja, also es war vornherein klar, wir können bei dieser Europameisterschaft einen Startplatz für die Frauen erkämpfen. Nur war das halt nach meinem Gewichtsklassengewechsel der erste Wettkampf überhaupt und dann noch international. Und der Wettkampf, muss ich sagen, der lief halt überhaupt nicht so gut. Ich hatte nur 3 von 6 Gürteln. Und tatsächlich war ich trotzdem 3 Kilo über der Norm und keine von den nachfolgenden Frauen hat mich geschlagen. Das war halt dann auch noch der Nachteil der Leichten, ne? Die schwereren Frauen hätten ja einfach drauflegen können und tatsächlich hat es keine geschafft und somit gab es ja keine Alternative. Ich bin gefahren und ja.
Unverhofft kommt oft, würde man glaube ich dann sagen. Ne? Das ist also wirklich so eine ganz tolle Sache. Also ihr müsst euch mal unbedingt mal das nur anschauen oder gebt einen Julia Schwarzbach oder Julia Rode und lest euch mal diese Bio durch, wie das alles nacheinander kam. Man ist auch irgendwie richtig geflasht von, da hat sie die Bestleistung und eine erneute Bestleistung und hin und her. Das ist richtig, also ich habe da fast schon Gänsehaut bekommen, weil das einfach, weil man da so drin ist und einfach so nachempfinden kann, dass jemand sich so schön hochgekämpft hat in was. Also es ist einfach inspirierend schon mal, wenn man allein schon die Bio sich anschaut. Das heißt, du warst 2008 in Peking. War das für dich als Deutsche, die ja in Görlitz, glaube ich, aufgewachsen ist, war das für dich Kulturschock?
Ja. Also ja, schon. Also ich habe mich, wie gesagt, vorher auch nie mit dem Thema Olympia auseinandergesetzt. Also man weiß, dass Olympia der größte sportliche Wettkampf, Wettbewerb, Erfolg ist, den man als Sportler erreichen kann. Aber habe ja nie gezielt jetzt angenommen, weiß ich, 5, 6, 7 Jahre darauf hin trainiert, sondern es war dann auf einmal so weit. Und ich hatte dann tatsächlich das Glück, dass ich über 3 Wochen in Peking war und habe dann halt auch viel über das Land noch kennengelernt, andere Sportarten gesehen. Und im Nachhinein, als ich dann daheim war, nach 3,5 Wochen oder so, habe ich das irgendwie erst so richtig realisiert, was das eigentlich Krasses war. Und dann war ich damit, wie alt war ich denn? Ja, 19, nee, ach, 19. Mhm. 19 war ich. Bin dann ja erst Platz 7 gewesen, bin ja dann im Nachhinein durch Dopingfälle noch auf Platz 6. Und was das halt eigentlich bedeutet, ja das war schon sehr, eine sehr krasse Zeit und ja. War cool.
Das glaube ich gerne. Also man sieht auch richtig, finde ich, also zum Glück sehen wir uns ja auch visuell gegenüber. Ihr könnt es ja dann später leider nur hören, dass es wirklich doch mal gerade so ein bisschen durch dich durchgegangen ist, was da so alles passiert ist. Und das war einfach auch so für in der Zeit fürs Gewichtheben eigentlich in Deutschland eine sehr interessante Zeit oder spannende Zeit. Auch die Jahre drumherum mit vielen tollen Wettkämpfen und mit vielen tollen Bestleistungen und der Story von Matthias Steiner natürlich kennt ja fast jeder schon. Wer sie jetzt noch nicht kennt, ich habe sie mit Almir damals schon angesprochen, ihr müsst sie googeln. Und es war einfach eine schöne Zeit für den Sport. Wenn wir gerade in der schönen Zeit vom Sport sind, was war da, also hast du damals schon, war das für dich präsent, dass du quasi vielleicht gar nicht da in Olympia gewinnen kannst, weil andere Leute vielleicht mit Methoden arbeiten, die ihr nicht anstreben wollen würdet? War das damals schon so präsent wie heute oder hat sich das nochmal verändert?
Ich kann es gar nicht mehr so sagen, wie das damals war, weil ich mich eigentlich nie damit auseinandergesetzt habe, da irgendwie an die vorderen Ränge zu kommen und man muss ja auch ein bisschen realistisch bleiben. Ja. Und ich war vorher zum Beispiel ja nie auf einer Weltmeisterschaft. Mhm. Das heißt, ich wusste eigentlich auch gar nicht, was auf mich international zukommt. Und mein Trainer, muss ich sagen, der hat mich halt auch immer vor diesem Ganzen geschützt und hat halt gesagt, wir machen unser Ding, du sollst Spaß haben, wir wollen unsere Leistung, die wir uns vorher erarbeitet haben, da auf die Bühne bringen. Und das haben wir eigentlich über die Jahre auch immer so gemacht. Und klar, wenn es dann Richtung Europameisterschaft ging, wusste man ja schon, da kann man vorn mitmischen. Auf der Welt sah das halt einfach anders aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt oder auch im Nachhinein nie traurig darüber, dass ich bei einer Weltmeisterschaft oder so nie eine Medaille geholt habe, weil ich einfach meine Ziele erreicht habe und ich konnte einfach auch schon viel bewegen in meiner aktiven Zeit.
Ja. Ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sagen kann, man ist sich selber treu geblieben über seine Karriere und konnte und hat auch gar nicht so viel nach links und rechts geschaut. Und ich glaube, das ist das, was vielen Sportlern, also egal in welcher Sportart, heutzutage ein bisschen zu schaffen macht, dass es eben dieser die Medien sind viel größer geworden. Jeder schreibt irgendeinen Artikel oder so. Und da seid ihr ja natürlich das Gewicht her bei eh in so einer kleinen Blase gewesen, wo sich eh leider nicht so viele Leute dafür interessiert haben. Da hört man dann am Ende nur, der und der hat gewonnen und ach ja, genau, okay, hat wieder die Medaille oder wie auch immer mitgenommen. Ja. Und das finde ich aber eigentlich ganz schön, wenn man zum Beispiel jetzt Kinder oder Jugendliche in einen Gewichtheberverein schickt. Es werden da einem einfach so ein paar schöne Werte, finde ich, noch mitgegeben, dass man einfach so, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Also das ganze Leben da draußen gar nicht so schlimm ist. Und das finde ich eigentlich ganz schön an der Sportart.
Ja.
Um das nochmal kurz einzuordnen, jetzt, du warst dann 2008 in Peking, du warst 2012 nochmal in London bei den Olympischen Spielen. War das dann routinierter oder hast du dann schon oder hast du damit gerechnet oder wie war die Story bis dahin? Das waren ja nochmal 4 Jahre quasi bis von Peking.
Ja, also ich war dann halt ab da eigentlich so, mein Trainer hat es immer so ganz gern gesagt, das Zugpferd der Mannschaft.
Mhm.
Es hat natürlich auch viele Nachteile, ne, weil ich bin eigentlich auch kein Mensch, der mich irgendwie in irgendeiner Form in den Vordergrund drückt. Und war natürlich aber trotzdem eine ganz andere Vorbereitung. Klar, du wusstest, okay, du bist eigentlich das Aushängeschild für alle. Und wir wussten aber auch, dass wir das nur als Mannschaft schaffen können, diese Startplätze zu bekommen, anders als es ja jetzt ist mit diesen Nominierungskriterien.
Ja.
Und habe natürlich dann auch viel intensiver diese 4 Jahre vorbereitet und konnte da ja auch von der Kilozahl, glaube ich, nochmal, also 10 Kilo waren es nicht, ich weiß, kann ich im Kopf auf jeden Fall nochmal was drauflegen. Ich fand es im Nachhinein dann schade, dass oftmals geschrieben wurde sie nur Platz 10.
Mhm.
Aber hat mich in dem Sinne gar nicht jetzt irgendwie traurig oder so gemacht, weil ich wusste, ich habe Bestleistungen gemacht, ich habe neue deutsche Rekorde aufgestellt und wir als Mannschaft haben das zusammen geschafft. Und trotzdem waren die Olympischen Spiele in Peking nochmal irgendwie anders besonders.
Ja.
Keine Ahnung, es war einfach auch so drumherum viel schöner und man ist dann halt auch so nach 4 Jahren Vorbereitung ist man natürlich dann mental irgendwann auch mal so ein bisschen ausgelaugt, ne?
Ja, ja.
Will man ja jetzt auch nicht so schön reden und man ist dann auch, was heißt froh, wenn es vorbei ist, aber 4 Jahre ist halt eine lange Zeit.
Ja. Also ich glaube auch da, wenn jetzt Leute zuhören, die in den Sportarten Leichtathletik und Touren und Gewichtheben unterwegs sind, das ist von der mentalen Belastung nochmal was anderes als, also jeder muss natürlich performen, vor allem im Profisport, aber gerade im Gewichtheben und so, wo es dann es geht manchmal um so kleine Zahlen von Kilos, die sich bewegen müssen, also sowohl vom eigenen Körpergewicht als auch von der Leistung, die dann am Ende halt dabei rauskommen muss, das ist schon heftig belastend. Und ich hatte ja auch hier schon einen Podcast mit einer Sportpsychologin, die sich extrem mit Gewichtheberinnen und Crossfittern auseinandergesetzt hat und auch mit denen zusammenarbeitet. Und da ist also sehr viel Luft noch nach oben, glaube ich. Das sind so Sachen, die früher, glaube ich, nicht so richtig behandelt worden sind. Da war das doch wahrscheinlich eher so, wir trainieren und haben einen Wettkampf.
Ja, klar, man wird halt irgendwie über die Jahre macht man halt auch seine Erfahrungen und will natürlich, es ist immer ausbaufähig, klar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so eine Sportlerin, die auf das Drumherum nicht so viel Wert gelegt hat, sondern sich wirklich auf die wesentlichen Sachen halt konzentriert hat. Und damals hatte ich auch noch diese mentale Stärke, um zu sagen, okay, ich brauche das alles nicht, ich schaffe das auch so.
Okay. Du hattest damals die mentale Stärke. Es sieht aber jetzt nicht aus, wenn man dich jetzt noch heben sieht, als ob du keine hättest. Ne? Wahrscheinlich ist das eine ganz andere Ausgangsposition, eine ganz andere Perspektive, wenn du jetzt zum Wettkampf gehst.
Ja, es ist halt, jetzt ist es halt wirklich noch, also eigentlich nur der Spaß. Und damals war halt noch dieser Kick, jetzt auf die Minute seine Leistung abzurufen und da auf der Bühne gefeiert zu werden, nur du und die Handel. Und jetzt ist halt wirklich nur Spaß und auch so ein Stück, wie soll ich sagen, fernab von dem Mama-Sein.
Ja. Ein bisschen Freizeitbeschäftigung noch, weg von den Kindern.
Ja, so ein bisschen und halt auch ein bisschen was für sich selbst zu tun. Das sollte man ja, auch wenn man zwei Kinder hat, nicht vergessen.
Ja, man sieht dich ja ab und zu zwischen Brot schmieren und zwischen Wäsche aufräumen im Keller noch eine halbe Stunde trainieren. Auch das ist halt ganz normal, das gehört halt auch zum Leben dazu. Und manchmal, glaube ich, sollte man sich da auch als Freizeit- oder Hobbysportler manchmal wieder ein bisschen zurückstufen und sagen, hey, es ist alles nicht so schlimm, wenn ich mal nicht ins Training gehen kann und mich um die Kinder kümmern muss.
Ja.
Ganz kurz, weil ich nochmal ein Thema ansprechen, das auch mir gerade momentan auch immer wieder mal angezeigt wird, und zwar so zu dem Status des Gewichthebens in Deutschland. Da habe ich das Gefühl, da hat letztens jemand so was Schönes gesagt und hat gesagt, der Jürgen Spieß, der gesagt hat, wir schaffen uns da gerade selbst ab. Und machen gerade nicht so die tollsten Sachen dafür, dass die Sportart so nach vorne treibt. Wie siehst du momentan Gewichtheben in Deutschland? Haben wir, können wir was können wir da besser machen, um vielleicht noch ein bisschen mehr Leute zu erreichen?
Das ist wirklich eine relativ schöne Frage. Es ist halt so, man muss ja von Grund auf sagen, dass einfach überall in den Sportvereinen die Jugendlichen fehlen.
Das stimmt.
Die Jugendlichen fehlen und dann ist es noch die Kunst, wenn die Jugendlichen mal da sind, sie zu halten. Ihnen aufzuzeigen, was an dieser Sportart toll ist und was auch schwierig ist, dass die Leute von heute sehr selten noch Opfer bringen wollen. Die denken, man fliegt alles zu, aber da gehört halt viel mehr dazu. Man kann halt dann nicht ständig Party machen oder halt nur zweimal in der Woche trainieren, das funktioniert halt nicht. Also entweder man muss halt akribisch machen oder man kann es eigentlich lassen. Und wir müssen eigentlich, wie in vielen Sportarten, wieder versuchen, die Jugendlichen zum Sport zu bewegen und wir als Gewichtheber müssen natürlich immer wieder Vorurteile ausräumen, wie das geht auf die Knochen und du verletzt dich, deine Knie gehen kaputt und du wirst dann fett bei den Frauen.
Kannst im Alter nicht mehr, kann laufen.
So, ja, heutzutage, wenn ich so auf irgendwelchen Kanälen schaue, kann der Po nicht groß genug sein, so ungefähr. Also das sind so, man muss halt allgemein versuchen, wieder die Leute ein bisschen zum Sport zu bewegen und das Gewichtheben natürlich mehr denn je.
Würdest du dann auch sagen, also es ist natürlich auch bestimmt auch ein bisschen Erziehungssache dabei, dass die, sagen wir mal, die Eltern von heute jetzt vielleicht ein bisschen mehr drauf Wert legen, dass die Kinder oder die Kids, Teenager wieder so in ihrem sportlichen Umfeld oder im Vereinsumfeld so ein bisschen, was ja eigentlich auch sehr schön ist. Also wir beide kennen das ja noch, oder ja, unter wirklich schönes Vereinsleben, dass man gerne auf einen Verein gekommen ist und gesagt hat, man verbringt da gerne seine Zeit, also nicht nur im Training, sondern eben auch mal danach oder davor. Ja. Wäre das auch was du vielleicht versuchst oder was ihr vielleicht als Eltern versucht, ihr beiden euren Kindern so ein bisschen mitzugeben?
Ja, also wir wollen auf jeden Fall, wir sind beide so aufgewachsen, dass unsere Eltern gesagt haben, okay, es ist gut, wenn ihr Sport macht. Was ihr macht, ist uns gleich. Aber dass man immer die Unterstützung von den Eltern bekommt und das wollen wir auch. Und wir wollen aber auch nicht, dass unsere Kinder jetzt Gewichtheben machen. Wir wollen sie halt dahingehend unterstützen, was sie wollen. Oftmals ist natürlich ein großes Zeitproblem, was ich so von außen mitbekomme, die Eltern schaffen es nicht, die Kinder in den Verein zu fahren oder nicht abzuholen, weil immer man ja den Tag so durchstrukturiert hat, die Eltern gehen viel arbeiten, manche können sich das halt auch nicht leisten, ne, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, so ein Vereins so ein Mitglied zu sein, kostet ja auch Geld. Ja, das ist auch noch ein Faktor. Aber wir wollen schon unseren Kindern mitgeben, Sport zu machen, weil man halt auch viel fürs Leben lernt.
Das ist absolut so. Findest du es aber auch nicht so krass, dass also unsere Eltern vermutlich, es ist nur eine Vermutung, aber ich gehe davon aus, unseren Eltern war das eigentlich das Wichtigste, uns zum Training zu fahren. Hätte gar nicht passiert, großartig, dass irgendwie damals in der Zeit irgendwie es heißt, ich habe da noch ein Meeting oder wie auch immer. Ja. Also das war eigentlich immer so, dass die Eltern aus der Zeit immer geguckt haben, dass du zu deinem Sport kommst. Also ich glaube, es hat sich so ein bisschen die Prioritäten haben sich irgendwie so ein bisschen verschoben. Ich habe auch das Gefühl, wir können das nicht mehr aufarbeiten, dadurch, dass wir vielleicht jetzt mehr Geld verdienen als vorher. Aber dir fehlt trotzdem die Zeit mit den Kindern.
Ja, also ich denke, dass schon ein großer Faktor ist, dass die Prioritäten anders gelegt sind. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass meine Eltern gesagt haben, ah nee, es funktioniert jetzt nicht. Aber man hat sich halt auch untereinander unter den Eltern unterstützt. Dann hatte eine mal den Tag die
Ja,
Kinder zum
genau.
Sport fahren und dann war es mal der andere. Oder wenn meine Eltern gesagt haben, ja, heute geht's nicht, dann fahren wir mit dem Fahrrad, dann bin ich mit dem Fahrrad gefahren.
Genau, ja. Auch wenn es mal 12 Kilometer waren,
Und
ja.
ja, und heute sagen sie halt, oh, Fahrrad, boah, nee. Oh, das Wetter ist jetzt nicht so fürs Fahrrad geeignet. Nee, da geht's halt los, ja. Und
Ja.
ja, da muss man, wie gesagt, der gehört halt dann irgendwann mit einem gewissen Alter der eigene Ehrgeiz halt dazu.
Ja. Das stimmt, ja. Wenn wir jetzt kurz in die, oder versuchen, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen, wir haben ja vorhin schon mal angesprochen, du hast ja momentan die sehr schöne Lage, dass du weiterhin beim Gewichtheberverband arbeiten darfst. Und da haben wir vorhin auch schon mal kurz aufgegriffen, dass man immer im Sport so ein bisschen bleiben möchte, was natürlich echt immer schön ist. So die Zukunft der Julia. Siehst du dich da jetzt nur in dieser normalen Position im Gewichtheberverband oder siehst du da noch ganz andere Sachen für dich als Trainerin oder so zum Beispiel?
Die Frage wird mir tatsächlich oft gestellt, warum ich keine Trainerin geworden bin. Das hat viele Gründe. Zum einen muss ich sagen, bin ich als Sportlerin damals viel unterwegs gewesen und schätze das Leben jetzt sehr bei mir zu Hause.
Ja.
Ja, vielleicht kommt es irgendwann mal wieder, aber ich war dann schon irgendwie froh, nicht ständig auch ins Trainingslager zu fahren und so. Ne? Das hat sein Für und Wider. Und zum anderen weiß ich nicht, ob ich die geeignete Person dafür bin, weil ich bin schon sehr perfektionistisch und ehrgeizig und erwarte das natürlich dann auch von meinen, oder wenn ich Sportler hätte, von meinen Sportlern und hätte, glaube ich, Angst, ich würde das Gegenteil damit bewirken.
Ja, also ich
Weil
sehe deinen Punkt, ja.
diese ehrgeizigen Kinder und vor allem dieses Konkurrenzdenken, was es ja im Gewichtheben überhaupt nicht mehr gibt, weil es einfach die Vielzahl an Sportlern einfach nicht mehr gibt. Gefühlt muss man manchmal mit dem arbeiten, was man hat, und ich weiß nicht, ob das mein Ziel ist, wobei ich eigentlich glaube, ich könnte schon viel bewegen und bin ja für manche vielleicht dann doch für das eine oder andere Mädchen ein Vorbild, aber ich
Absolut.
glaube, ich weiß nicht, ob ich da so geboren für bin.
Also wenn du mich jetzt fragen würdest, also ich, auf der einen Seite, ich sehe natürlich den Punkt, dass du nicht so viel weg sein willst, auch von deiner Familie, was du ja früher schon viel hattest. Also das ist wahrscheinlich auch der mit der ausschlaggebendste Punkt. Den anderen Punkt, dass du sehr ambitioniert und, okay, du hast das gesagt, perfektionistisch bist, das sehe ich eigentlich sogar eher als Vorteil, denn ich finde es manchmal sogar als Attribute, das geht uns manchmal ein bisschen flöten und die Leute sehen das manchmal zu locker vielleicht ein bisschen. Aber gut, okay, wir lassen uns überraschen. Vielleicht kommt da ja noch irgendwas mal.
Ja, ich sage niemals nie.
Wie immer wollen wir den Podcast aber trotzdem mal noch ganz kurz auch mit einer positiven Note ja, beenden. Und zwar, wir hatten es vorhin schon über die EM 2008 und ich hatte in meinem Fragenkatalog in jedem Fall noch stehen, was war dein schönster Moment in deiner sportlichen Karriere?
Da gab es viele. Also ich kann jetzt gar keinen besonderen Moment für mich rauspicken. Natürlich, klar, die Olympischen Spiele waren für mich sensationelle Momente, aber auch die Europameisterschaft 2015. Da habe ich ja damals schon während meiner Ausbildung, nach der Ausbildung immer noch abends trainiert. Und da bin ich mit 6 gültigen Versuchen von der Bühne und habe halt bin da Vize-Europameisterin geworden. Das war auch wirklich so ein richtig krasser Moment für mich. Ich habe keine Bestleistung gemacht, ja, aber ich habe einfach durch dieses ganze Zeit professionelle Trainieren und mental war ich da auch relativ frisch. Bin einfach auf die Bühne gegangen, habe mir gedacht, oh, mir egal heute, ich hebe jetzt das, was ich brauche, die Trainer entscheiden. Ich gehe auf die Bühne, hebe das hoch und am Ende sehe ich, was rauskommt.
Geil.
Und das war irgendwie so, das war schon richtig krass. Und da habe ich auch so gebrüllt und schreckliche Bilder dabei entstanden, ja, mit offenen, schreienden Mund. Aber das war wirklich auch so, noch so ein richtig toller Moment eigentlich so in meiner Karriere, ja.
Ich glaube, da ist einfach manchmal, sieht man, was dieser, also heute sagt bei jeder Mindset dazu, aber was so die, der Gedankengang bei Sport dann oftmals ist, dass man sagt, hey, weißt du was, ist mir scheißegal, ich gehe einfach hin und mach das so. Ja. Das ist echt schon stark. Also sehr, sehr schön. Also ich finde die ganze Geschichte von dir sehr inspirierend. Ich hoffe, ich habe jemanden auch damit oder wir haben jemanden damit erreicht, sich nicht nur für die Sportart Gewichtheben zu interessieren, sondern eben auch, was für tolle Geschichten darin verborgen sind. Vielleicht ganz kurz noch, Julia, zu dir, falls man mal ein bisschen rumstalken will und dich mal sehen will zwischen morgens dem Brote schmieren, dann noch den Wäsche aufhängen. Ich sehe, morgens hast du immer diese schönen Timelapse-Dinger jetzt drin, wo man sieht, was man morgens alles hinkriegen kann, wahrscheinlich in einer Stunde. Ja, das sieht nach viel Arbeit auf jeden Fall aus. Wo finden wir dich am besten auf Instagram? Unter was muss man da suchen?
Unter Julia Schwarzbach.
Unter Julia Schwarzbach, genau. Also wenn ihr Bock habt, schaut ihr einfach mal auf Julias Instagram-Kanal vorbei. Da kommt doch immer wieder mal was Sportliches rein. Also so wie ich gehört habe, kommen ja da demnächst noch ein paar Wettkämpfe auch. Also manchmal sieht man dich auch noch ein bisschen an der Hantel.
Ja, ich denke mal, wieder öfter vermehrt. Aber klar, die Zeit zwischen Mama und Haushalt und lässt das halt doch nicht immer zu. Aber ich gebe mein Bestes.
Alright, also danke Julia schon mal für dieses sehr, sehr sympathische Interview. Also ich kann es euch nur ans Herz legen. So Leute braucht der Sport auf jeden Fall auch in Zukunft weiterhin. Dann kann da nichts großartig schief gehen. Vielen Dank für deine Zeit, Julia, schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns schon bald beim nächsten Mal. Ciao!
Ciao!